Radarland Extra. Willkommen zu unserer Sendereihe Radarland Extra bei Radio Darmstadt. Zu hören über Webradio und auch digital über DAB+. Alles Liebe zum Muttertag an alle Mamas da draußen. Ihr seid die wahren Heldinnen des Alltags. Dankeschön. Vergangenheit trifft Gegenwart. Am Montag, den 13. April 2026, fand in der Antoniuskapelle in Messel eine Pressekonferenz der Welterbestätte Grube Messel statt, von der wir heute im ersten Teil unserer Sendung berichten wollen. Auf dieser Pressekonferenz wurde das Ergebnis der Aufarbeitung eines dunklen Kapitels aus der jüngeren Vergangenheit der Grube Messel vorgestellt, die Ausbeutung von ca. 300 Strafgefangenen und ZwangsarbeiterInnen beim Abbau und der Verarbeitung des Ölschiefers der Grube Messel zwischen 1940 und 1945. Konkreter Anlass war die Einweihung eines Denkmals zur Erinnerung an das begangene Unrecht. In diesem Rahmen haben wir Interviews mit der Pressesprecherin der Grube Messel, Frau Dr. Lokadis Wenker, und dem Bürgermeister von Messel, Herrn Dr. Thorsten Burmeester, geführt.
Im zweiten Teil der Sendung haben wir uns mit dem Schicksal von Rosel Hecht, Kind einer jüdischen Familie, beschäftigt, die zeitgleich im nahegelegenen Ort Oberroden gelebt hat und später nach Weißrussland deportiert und ermordet wurde. Zur Erinnerung an Rosel Hecht und ihrer Familie fand am 22. März 2026 die Veranstaltung Rosels Weg in Rödermark, Oberroden statt. Ein Projekt der Rödermark-Freunde und der Initiative Stolpersteine in Rödermark. Mit Reden, Theater und Aktionen von Bürgermeister Jörg Rotter, Pfarrer Klaus Gebler und SchülerInnen der Oswald-Nell-Bräuning-Schule. Hierzu haben wir ein Interview mit Christiane Moormann und Oliver Nedelmann geführt.
Bei der Einweihung des Mahnmals an der Antoniuskapelle in Messel haben folgende Redner teilgenommen. Janina Sulikowska-Wichmann, die im Oktober 1944 als Kind einer polnischen Zwangsarbeiterfamilie im Lager Grube Messel geboren wurde. Philipp Havlik, Geschäftsführer der Welterbegrube Messel GmbH. Christoph Degen, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur. Dr. Thorsten Burmeester, Bürgermeister der Gemeinde Messel. Franz-Jürgen Harms, ehemaliger Leiter der Senckenberg-Forschungsstation in Messel.
Philipp Havlik ging in seinen Ausführungen auf die besondere Verantwortung einer UNESCO-Welterbestätte für ihre jüngere Geschichte und ihr gesellschaftliches Erbe ein. Er betonte, dass er selbst bis vor 3 Jahren vom Zwangsarbeiterlager nichts gewusst habe. Es bleibt anzumerken, dass es zu dieser Zeit in der näheren Umgebung in Oberach, Firma T&N und im Lager Rollwald in Niederroden noch weitere Zwangsarbeiterlager gab. Damals waren einheimische Arbeitskräfte im Krieg und mussten in den Betrieben ersetzt werden.
Der Staatssekretär des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, Christoph Degen, SPD, sagte bei der Eröffnung des Gedenkortes: Die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, vorwiegend aus Osteuropa, seien zwischen 1940 und 1945 beim Abbau von Ölschiefer entrechtet worden. Das Lager sei ein Schauplatz von Zwangsarbeit unter schwersten Bedingungen gewesen. Die Männer mussten täglich kubikmeterweise Schlacke von Ölschieferabbau schleppen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem außergewöhnlichen Ort Grube Messel bedeutet, auch auf die dunklen Kapitel der Vergangenheit hinzuweisen und deutlich zu machen, dass das damalige Unrecht mitten in der Gesellschaft geschehen sei.
Umso wichtiger sei deshalb die Einweihung des Mahnmals aus zwei mit Schlacke gefüllten Drahtkörben aus der ehemaligen Ölschiefergrube, die ein Sinnbild für die harte Arbeit der ZwangsarbeiterInnen in der Grube sein soll. Das Mahnmal wurde im Beisein von Frau Sulikowska-Wichmann und ihrer mitgereisten Angehörigen eingeweiht. Es wird weiterhin durch Schautafeln im Dokumentationszentrum der Grube Messel und durch einen neu aufgelegten Bildband von Franz Jürgen Harms mit dem Titel Grube, Paraffin und Mineralölwerk Messel ergänzt.
Abschließend haben wir ein Interview mit der Pressesprecherin der Grube Messel, Frau Dr. Lokadi Svenker, und dem Bürgermeister von Messel, Herrn Dr. Thorsten Burmeister, geführt.
Sie hatten uns eben die Frage gestellt, dieses Ensemble jetzt. Das sind ja jetzt mehrere Punkte eigentlich, die jetzt hier im Rahmen der Geschichte sozusagen aufgearbeitet worden sind. Ist der große Rahmen vom Titel her Grube Messel, ist ja nicht Weltnaturerbe in dem Sinne, sondern es ist die Geschichte mehr oder weniger der Grube.
Genau, deswegen haben wir dieses, die Grube Messel wird sich ihrer Geschichte bewusst, die Geschichte der Grube Messel, weil es ja auch die Zeit, bevor sie Weltnaturerbe wurde, mit einschließt. Eben ab, also ne, Nazi-Vergangenheit, oder auch noch davor, der historische
Abbau, ja, klar, da
dann die NS-Vergangenheit,
Ersten Weltkrieg,
nach dem, genau, dann.
Ja. Und diese Demokratiegeschichte, die jetzt ja auch eine besondere Ehrung darstellt, gehört dann als dritter Punkt sozusagen mit dazu, also die 70er-Sage, sage ich mal, wo der Protest war, wo Widerstand war, wo Demokratie sozusagen, Basisdemokratie sichtbar wurde. Das gehört jetzt auch zur Grube Messel mit dazu.
Ganz genau. Und Ort der deutschen Demokratiegeschichte, da gehört auch eben dazu die Kapelle. Da haben sich Heimatvertriebene aus Schlesien, aus dem Sudetenland, die haben hier in dem Stadtteil oder in dem Gemeindeteil Grube Messel diese katholische Kirche in Eigenregie eingerichtet, diese Kapelle. Und das gehört auch zu der Demokratiegeschichte. Und das ist ja auch demokratisches Handeln, als Gemeinschaft diese Kapelle hier zu
haben. Also da haben sich ja jetzt, wenn ich das jetzt mal so sage, ganz große neue Aufgabenfelder für Sie ergeben. Haben Sie denn da die Manpower auch für, um das zu bewerkstelligen, oder kriegen Sie da von anderer Seite Unterstützung?
Also natürlich arbeiten wir hier jetzt auch diese Veranstaltung heute, war ja auch in Abstimmung mit Franz Jürgen Harms gewesen. Das HMWK unterstützt ja da auch, sag ich mal, dass es Abstimmungen gibt von Inhalten. Und wir, also durch die Orte der Demokratiegeschichte, da auch. Ich glaube, man muss, ne, man hat, glaube ich, nie genug Menschen, aber...
Aber es engagieren sich auch, wenn ein Harms hat, macht das ja ehrenamtlich, das finde ich ganz toll. Ist ja immer ganz wichtig, dass man solche Leute dann auch hat. Gibt es da noch mehrere, die sich da reinknien, oder auch Institutionen? Ich habe jetzt gehört, die drei Eicher SPD-Frauen, das finde ich ganz gut.
Ja. Das ist ganz super. Also noch derzeit gibt es bei uns nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Das wird jetzt angestoßen und man muss ja dann auch erstmal Mittel anfragen.
Ja gut, das ist immer so eine Sache. Ne? Aber es wäre ja auch schön, wenn Leute sich einfach jetzt sagen, mir macht das Spaß, ich habe da Lust, so wie wir das ja auch machen. Und ich habe da Freude dran, das wäre natürlich gut. Dazu muss es natürlich bekannt werden.
Ne? Genau, das machen wir heute. Und also gerne jeder erstmal melden und dann.
Gut, wir werden dazu aufrufen. Vielen Dank,
gerne.
Ja, Herr Dr. Burmeister, ich freue mich, dass Sie Zeit finden für ein Interview für uns. Sie sind der Bürgermeister von Messel und haben heute einen besonderen Tag für ein Ereignis, was lange zurückliegt, aber doch von großer Bedeutung ist. Wie gehen Sie, Ihre Gemeinde, mit diesem Thema um?
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute auch Zeit haben, mit mir zu sprechen. Der Staatssekretär ist ja auch da, also wir haben hohen Besuch. Das sehen Sie auch schon ein Stück, die Wichtigkeit, die hier heute vielleicht ganz im Kleinen sich entwickelt. nämlich Aufarbeitung dessen, was in der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auch hier in Messel passiert ist. Ich nehme das als sehr wichtigen Punkt unserer Geschichte, einen dunklen Punkt unserer Geschichte, und unterstütze deshalb auch alles, was wir tun können, um die Erinnerung an diesen Teil unserer unrühmlichen Geschichte zu erhalten und Dinge zu tun, die daran weiterhin erinnern. Ich erinnere daran, wir haben oben am Friedhof einen Gedenkstein und eine separate Plakette für die Juden, die verfolgt wurden während der NS-Zeit an der Schule, an der Ludwig-Glock-Schule. Und es ist ein Projekt, was ja auch mittlerweile von der Gemeindevertretung zusammen verfolgt wird, dass wir daraus eine gemeinsame Gedenkstätte machen mit einem, ich nenne das jetzt mal etwas salopp, für jüngere Leute verträglichen Dichte an Informationen. Ich habe selber auch in der Schule, ich bin jetzt 56, viel über die NS-Zeit gelernt, und es war immer eine sehr dichte Veranstaltung, etwas, was man auch als Schüler nicht so gerne gemacht hat. Und mein Ansinnen ist es, in diesem gemeinsamen Gedenkstein, so ist es, glaube ich, auch hier jetzt erstmal ansatzweise gedacht, Informationen zur Verfügung zu stellen, die auch für die jetzige Generation konsumierbar erscheint, damit sie sich damit beschäftigen und damit wiederum, da schließt sich der Kreis, das Gedenken und die Erinnerung erhalten bleiben.
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, der für mich auch interessant ist, weil ich bin nun 80 geworden und habe also Kinder und Enkelkinder. Und einige von denen sagen, lasst uns damit in Ruhe. Wir haben jetzt schon so viel gehört, wir sind bis oben hin abgefüllt, wir wollen da nichts mehr mit zu tun haben. Ich persönlich finde das sehr bedenklich und rede natürlich auch dagegen an. Jetzt war ja hier auch gesagt, und Sie haben ja auch schon erwähnt, dass auch Schulen daran beteiligt sind. Sie haben ein paar Punkte schon genannt. Wie kann man das einer breiteren Generation Z, wie auch immer man sie nennen mag, verdeutlichen, dass Erinnerung wichtig ist, dass Erinnerung ganz bedeutend ist für die Zukunft auch und dass das nicht unbedingt immer nur ja abträglich sein muss oder Schuldgefühle diskutiert werden müssen oder so etwas. Gibt es da ein Konzept, was... Herr Havlik hatte das ja schon ein bisschen angedeutet, dass da jetzt etwas Größeres auch draus entstehen soll, dass die Gemeinde mit der Grube zusammen für die Zukunft entwickelt und wo sich auch vielleicht Bürger mehr enger engagieren können.
Also das sind jetzt ganz viele Dinge, die Sie sagen. Ich fange mal mit dem letzten an, auch wenn das sozusagen das letzte Themenpunkt war. Bürgerliches Engagement zu stärken, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das nimmt im Augenblick leider ab. Die Tendenz ist noch nicht wieder in die richtige Richtung gerückt, aber ich hoffe sehr, dass das passiert. Und nur mit den Bürgerinnen und Bürgern passiert genau das, was Sie, und darum komme ich jetzt auf den Eingangspunkt zurück, was Sie schon gesagt haben, man redet darüber. Wenn man nicht darüber redet, schweigt man Dinge tot. Ich habe vorhin in meiner Rede gesagt, wenn man an etwas erinnert, aber nichts passiert, dann ist das eine Formel, ist etwas Formelhaftes. Aber wir müssen dazu kommen, dass wir eben halt eine Haltung dazu besitzen. Und eine Haltung bekommt man nur dann, wenn man darüber diskutiert. Auch mit jungen Menschen. Ich habe auch 3 Kinder im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Und ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie Sie auch. Aber ich mache auch die Erfahrung, dass sich das langsam ändert. Und ich glaube, steht der Tropfen höhlt den Stein, hier ein Motto ist, was wir auf keinen Fall außer Acht lassen sollten. Und darum glaube ich, auch im Hinblick des heutigen Konsumverhaltens von jungen Leuten, diese Medienänderungen zu berücksichtigen und Dinge einfacher konsumierbar zu machen. Ein dickes Buch, über dem Dinge stehen, die man nicht lesen will, nimmt keiner in die Hand. Wir brauchen Bilder, Dinge, die mit Emotionen verknüpfbar sind. Wir brauchen einfach geschriebenen Text, etwas, mit dem wir tatsächlich die jungen Menschen erreichen, ihre Neugier ein Stück weit wecken und nicht das Ablehnungsverhalten und so Schritt für Schritt auch ein gewisses Niveau von Erinnerung, beim einen vielleicht mehr, beim anderen weniger, erhalten, aber zumindest nicht in die Ablehnung kommen. Das ist mir ganz wichtig. Und dafür stehe ich auch mit dem Kollegen Havlik sehr eng im Kontakt. Wir kennen uns auch privat soweit ganz ausgezeichnet und von daher, glaube ich, haben wir da eine ganz gute Achse, wenn es hier um die Verbindung zwischen Politik und Zeitmanagement von Welterbegrube Messel und jetzt auch dem Ort der Demokratiegeschichte geht.
Jetzt war ja der Staatssekretär heute da, vielleicht so als abschließende Frage.
Ja.
Und das ist ja immer mal so ein Punkt, wo man auch sagen kann, kann man das jetzt auch mal eine Ebene höher pushen, indem man mal sagt, okay, der hat ja einen Kollegen, den Kultusminister, der für die Schulen zuständig ist, könnte man nicht einfach mal auch vom Land Hessen sozusagen ein Projekt auflegen für Schulen, sich mit dieser Geschichte ein bisschen mehr zu beschäftigen? Es gibt da ja einiges, aber jetzt hier, der Ort hier, wird denn eigentlich von den Schulen und von den entsprechenden Bildungsinstitutionen so genutzt, wie man ihn nutzen könnte? Das ist meine Frage. Welche Erfahrungen haben Sie da und gibt es da eine Möglichkeit?
Also ich bin jetzt seit 4 Jahren Bürgermeister, ich bin seit 2 Jahren Mitglied bei der CDU, bin parteilos angetreten. Ich lerne noch ein bisschen, wie die innerparteilichen Strukturen funktionieren, aber ich lerne schnell als Chemiker, sonst wäre ich nicht Chemiker geworden. Und ich würde diese Thematik auf jeden Fall mit in die Diskussionsrunden nach Wiesbaden und dort auch zum Beispiel bei unserem lokalen Landtagsabgeordneten, dem Herrn Penz, der ja auch gleichzeitig Staatsminister ist, nochmal mit anbringen. Und dann hoffe ich auch, dass wir an der Stelle zum Erfolg kommen, weil wenn es im Kabinett ist, dann wird es auch weitergehen.
Gut, dann bedanken wir uns, dass Sie sich Zeit genommen haben und auch den Regen mit uns geteilt haben.
Kein Problem. Danke, Herr Ganzer, dass Sie da sind und dass Sie dem auch Aufmerksamkeit schenken. Vielen Dank.
Gerne. Nach dem Ende des Ölschieferabbaus plante man die stillgelegte Grube als Deponie für Haus- und Sondermüll zu verwenden. Diese Pläne stießen aber auf zunehmenden Widerstand, zunächst von Wissenschaftlern, später auch aus der Bevölkerung. Bereits in den 1960er, 70er Jahren erkannte man den enormen wissenschaftlichen Wert der Fossilien, ca. 47 Millionen Jahre alt. Paläontologen warnten, dass eine Deponie die Fundstelle irreversibel zerstören würde.
Gleichzeitig wuchs in Deutschland eine Umweltbewegung, die solche Projekte kritischer betrachtete. Die Geschichte der Grube Messel beinhaltet deshalb noch einen weiteren Aspekt, der für die Einrichtung der Welterbestätte ebenfalls nicht unerheblich ist. Erst durch die Bürgerproteste der 70er, 80er Jahre konnte verhindert werden, dass dieser Ort als Mülldeponie für Südhessen genutzt werden konnte.
Sie ist damit auch ein Ort der deutschen Demokratiegeschichte. Wir haben heute einen Zeitzeugen dieser Protestbewegung zum Interview geladen. Es ist der ehemalige Bürgermeister von Rödemark und Vizepräsident des Hessischen Landtags, Roland Kern. Herzlich willkommen bei Radarland Extra. Herr Kern, warum wollte man aus der Welterbestätte in den 70er Jahren eine Mülldeponie machen?
Die Not war groß. Es gab noch keine Getrenntsammlung, gab noch keine Absicht, Wertstoffe aus Abfällen herauszuziehen, sondern man hat einfach gesehen, wir haben große Müllberge, die müssen irgendwo hin. Und das schönste und tiefste und größte Loch war eben in der Grube Messel. Und da gab es dann seit 1974 den Zweckverband Abfallbeseitigung Südhessen. Und über diese Firma sozusagen, öffentlich-rechtlich gespeist, wurde diese Mülldeponie Messel so betrieben und beabsichtigt.
Jetzt war ja die Grube Messel vorher ein Industriegebiet, in dem Ölschiefer abgebaut wurde. Und dieser Abbau ist ja dann zu Ende gegangen und war sicherlich das Ende, war der Anlass auch jetzt für die Grube als Mülldeponie. In dieser Zeit sind aber auch Funde gemacht worden, auch von der Bevölkerung, die damals darum herum gelebt hat, die jetzt so ein bisschen auf die spätere Welterbestätte hinweisen. Was waren das für Funde? Welche Sachen sind da sozusagen illegal aus der Grube entnommen worden? Was wissen Sie darüber?
Ja gut, das waren die Fundstücke, die man jetzt im Senckenberg-Museum oder im Dokuzentrum Grube Messel und auch im Heimatmuseum Messel besichtigen kann. Das ist das Verdienst gewesen von den Menschen, die gewusst haben, welche Schätze verborgen sind. Seit 47 Millionen Jahren entstanden und die diese Schätze ans Tageslicht befördert haben, was nicht legal war. Es war mit persönlichen Risiken verbunden, aber die Geschichte hat diesen Menschen recht gegeben. Sie haben richtig gehandelt, haben anderen die Augen geöffnet, die Wissenschaft interessiert und deshalb sind wir heute bei diesem Ergebnis, wie wir es besichtigen können.
Wie war denn Ihre persönliche Situation? Haben Sie sich damals schon an den Protesten beteiligt? Worin bestand Ihre Motivation?
Ja, natürlich. Aus der Nachbarschaft zu Messel, Urbrach, Messel sind Nachbargemeinden. Und auch mein Großvater, wie mir berichtet wurde, hat auch in der Grube Messel gearbeitet. Man hat auch die Messeler Grube immer gerochen, wenn es dort irgendwie zu kleinen Bränden gekommen war. Und da hieß es in Urbrach, ach, die Messeler riecht, es gibt bald Regen. Und diese Verbindung zur Grube Messel, die war immer vorhanden. Und dann natürlich die Erkenntnis, dass dort die größte Mülldeponie in Hessen errichtet werden sollte. Die hat uns natürlich sensibel gemacht, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass da noch ganz andere Schätze verborgen waren, immer noch sind. Und deshalb kam es dazu, dass man Fühlung aufgenommen hatte zu den Menschen, die sich in Messel gewehrt hatten. Es gab ja diese Bürgerinitiative Grube Messel Mülldeponie. Das war ein schönes Papierband, das man sich auch auf die Windschutzscheibe oder auf die Heckscheibe im Auto kleben konnte. Das hatten wir auch. Es sind damals etliche Autos in Urbrach und auch in Oberroden rumgefahren. Und dann kam es natürlich dazu, dass ich nach der Wahl in Hessischen Landtag 1982 in eine Situation gekommen bin auf der politischen Ebene, wo auch dieses Thema erheblich relevant wurde.
Welche Bevölkerungsgruppen haben sich denn an diesen Protesten beteiligt? Das waren ja zunächst einmal die Bürger vor Ort oder die Wissenschaftler vom Senckenberg. Dann aber nachher ging es ja in die Breite und Sie sagten ja selber, es wurde in die Politik reingetragen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass da auch breitere Bevölkerungsgruppen sich an den Protesten beteiligt haben?
Ja, ich kann mich erinnern, meine Schwiegereltern, die waren nie in ihrem Leben auf irgendeiner Demonstration, aber einmal schon, als es nämlich in Messel darum ging, gegen die beabsichtigte Mülldeponie zu demonstrieren. Da waren sie zum ersten Mal mit meiner Frau und mir zusammen auf einer Demonstration. Die waren ganz stolz darüber, dass sie sich so verhalten hatten. Und so ist natürlich die Breite der Bevölkerung insgesamt angesprochen worden. Besonders natürlich in Messel, aber auch in der Umgebung.
Die Motivation der Einzelnen ist sicherlich sehr unterschiedlich gewesen bei dem Protest. Dass sich die Politik dann so vehement damit beschäftigen musste, ist natürlich sicherlich auch ein Erfolg der Grünen, die damals in den Landtag eingezogen sind und das Thema auf den Tisch gebracht haben. Sie waren persönlich daran beteiligt. Wie ist denn das verlaufen, dass nachher auch ein Ministerpräsident Börner gesagt hat, ja, das wird keine Mülldeponie?
Das war ein günstiger historischer Zusammenhang. Wir kamen 1982 in den Landtag. Es gab keine Mehrheit mehr. Bis dahin existierende sozialliberale Koalition, FDP war nicht mehr im Landtag. Es gab nur drei Parteien, CDU, SPD und die Grünen. Es gab im ersten Jahr keine Bewegung, nach welcher Richtung auch immer. Es wurde der Landtag neu gewählt. 1983 gab es eine Neuwahl, schon nach einem Jahr, der wurde aufgelöst vorher. Und wir waren immer noch dabei. Die Absicht war natürlich von den anderen, die Grünen da wieder herauszuhalten, herauszubekommen aus dem Landtag. Es war aber nicht machbar. Wir sind wieder eingezogen und hatten eine ziemliche Position erlangt. Gut, es kam dann zu Gesprächen zwischen SPD und Grünen. Die Grünen wollten ja keine Koalition eingehen. Deshalb war der Gedanke, eine SPD-Minderheitsregierung zu tolerieren. wenn bestimmte inhaltliche Bedingungen erfüllt wären. Und einer von fünf absolut unverrückbaren Verhandlungspunkten für die Grünen war eben die Grube Messel. Die Forderung, die Grube Messel freizuhalten, für die paläontologischen Untersuchungen und Ausgrabungen für die Wissenschaft freizuhalten und jedenfalls nicht mit Müll zu verfüllen. Und es ist uns gelungen, dem Verhandlungspartner SPD klarzumachen, auch wenn schon viel Geld ausgegeben worden war, bis dahin 20 Millionen allein für die Abkipprampen, dass es ohne diese Lösung, Grube Messel freizuhalten, keine Wahl eines Ministerpräsidenten geben würde. Und in der Tat, am 4. Juni 1984 wurde die Vereinbarung im Keller der Dienstwohnung des Ministerpräsidenten abgeschlossen, dass die Grube Messel nicht mit Hausmüll verfüllt werden soll und dass eine neue Abfallwirtschaft gesetzmäßig zustande kommen sollte. Und das war der Durchbruch gewesen. Und gut, es war meine Nähe auch zum Thema, hier aus nachbarschaftlicher Begründung heraus. Aber auch mussten schwierige juristische Fragen geklärt werden. Ich war damals der einzige Jurist in der Landtagsfraktion. Und Rödermark liegt nicht nur in der Nähe von Grube Messel, sondern auch von Mainhausen. Damals war auch in Mainhausen eine sogenannte Giftmülldeponie vorgesehen. Auch dagegen gab es erheblichen Bürgerwiderstand. Und ja, Rödermark liegt genau dazwischen und deshalb war ich irgendwie dafür prädestiniert, ja, auch das Thema hier in der Verhandlungsgruppe der Grünen mitzuverhandeln.
Was setzen die dem Vorwurf entgegen, dass die Proteste ja eigentlich nach dem St. Florians-Prinzip gelaufen sind?
Ich setze alles dagegen, denn die Leute, die sich gewehrt haben, die haben ja auch verspürt, dass es so nicht weitergehen konnte mit der damals existierenden Abfallwirtschaft und heute ist Getrenntsammlung normal. Das gab es damals noch nicht. Ein wichtiger Bestandteil dieser Vereinbarung vom Juni 1984 ist eben, in ein neues Abfallwirtschaftssystem einzutreten, die entsprechenden Gesetze zu erlassen. Und das ist dann ja auch geschehen. Und es war ein positives St. Florians-Prinzip, denn es betraf nicht nur die Grube Messel, sondern eigentlich das ganze Land und darüber hinaus die Bundesrepublik Deutschland. Andere Bundesländer sind dann auch nachgefolgt. Es gibt jetzt überall die Getrenntsammlung und die Achtsamkeit darauf, dass man tunlichst Müll zu vermeiden hat auf unterschiedlichsten Wegen. Und deshalb war das eine wunderbare Sache, die zum Nutzen aller geschehen ist. Und von wegen St. Florian. Der St. Florian hat nicht nur lokal gewirkt, sondern landesweit, bundesweit, man kann sogar sagen weltweit.
Wie schätzen Sie denn den Einfluss der Wissenschaft ein? Denn die zweite Basis des Protestes war ja, dass dort ein Naturerbe liegt, was jetzt weltweit einmalig ist. Wie weit hat sich die Wissenschaft daran beteiligt, an diesen Protesten und welchen Stellenwert hat das gehabt?
Sehr positiv hat sich die Wissenschaft beteiligt. 1977 hat dieser Zweckverband Abfallbeseitigung Südhessen beantragt gehabt, dort eine Großdeponie zu errichten in Grube Messel. Und zwei Jahre später, 1979, gab es den Einspruch der Forscherinnen und Forscher aus dem Senckenberg-Bereich. Die haben da wissenschaftlich begründet, sich erklärt gegen dieses Vorhaben. Trotzdem ist es dann wiederum zwei Jahre später, nämlich 1981, zum Planfeststellungsbeschluss gekommen. Aber die Wissenschaft hat sich gewehrt von vorne bis hinten, auch nach dem Planfeststellungsbeschluss. Und die Vereinbarung SPD-Grüne ging ja auch dahin, diesen Planfeststellungsbeschluss wieder aufzuheben. Was ja dann auch geschehen ist, spätestens nachdem das neue Abfallgesetz im Landtag verabschiedet war, wurde dann auch der Planfeststellungsbeschluss aufgehoben. Und alles Weitere konnte sich dann so entwickeln und ergeben, dass wir dann zu dem Besucherzentrum gekommen sind, zu der Anerkennung Weltnaturerbe, UNESCO und so weiter. Das konnte ja nur erfolgen, weil die Wissenschaft immer auf dieser richtigen Seite gestanden hat.
Eine letzte Frage noch. Der Protest und der Erfolg der Protestbewegung wird ja auch als ein wichtiges Basisereignis einer Basisdemokratie gewertet und geht damit in die Demokratiegeschichte der Bundesrepublik ein. Messel wird ja auch als Ort der Demokratiegeschichte geehrt und anerkannt. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das ist natürlich völlig zu Recht so erfolgt. Die Bürgerinnen und Bürger von Messel, die haben sich damals vorbildlich verhalten. Über alle Generationen hinweg, Berufsgruppen und auch politische Couleur, war nicht die Richtschnur des Handelns, sondern die Vernunft. Der wurde zum Durchbruch verholfen. Richtigerweise wurden ja die Einwohner, die damals Ende der 70er Jahre gemeinsam aufgetreten sind, wurden ja, als das Besucherzentrum 2010 eröffnet wurde, wurden die besonders geehrt. Es waren, glaube ich, noch 55, die namentlich da bezeichnet werden konnten. Und sie haben lebenslangen freien Eintritt im Besucherzentrum. Ist ja auch was Schönes. Und das ist auch genau richtig so.
Ja, dann danken wir Ihnen für das Gespräch und für Ihr Engagement und hoffen, dass Sie es auch weiter pflegen.
Ja, herzlichen Dank.
Ich bin ne scheune Mädel in die Ohren, wo's hast du mir der Kopf verdreht? Ich wollt schon lange keine geworden, in öfter Tage hassene gehabt. Ich wollt schon lange keine geboren, in öfter Tage hassene gehabt. Zwoje
Ereignisse um die Grube Messel sind ein klassisches Beispiel dafür, wie zivilgesellschaftlicher Widerstand und Wissenschaft gemeinsam ein Naturdenkmal retten konnten. Ohne diese Proteste wäre einer der wichtigsten Einblicke in die Evolution des Eozäns vermutlich verloren gegangen.
Anhand der vorgestellten Beiträge konnten wir zeigen, dass die Welterbe-Naturstätte Grube Messel nicht nur ein wichtiger erdgeschichtlicher Ort mit großer wissenschaftlicher Bedeutung für die Menschheit ist, sondern auch ein Ort, der durch einen zivilgesellschaftlichen Widerstand als Weltnaturerbe gerettet wurde und damit auch als ein Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte bezeichnet werden kann.
Darüber hinaus ist er aber auch ein Gedenkort für die Industriegeschichte dieser Gegend mit dem düsteren Kapitel der Zwangsarbeit während der NS-Zeit. Ein wahrhaft vielfältiges Erbe, das noch weiter aufgearbeitet und in seinem Bestand erhalten bleiben muss. Im ersten Teil unserer Sendung haben wir uns mit dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der Weltnaturerbestätte Grube Messel beschäftigt. Der Fokus lag dabei auf der Geschichte der beim Abbau und Verarbeitung des Ölschiffers eingesetzten Zwangsarbeiter während der NS-Zeit. Wir wollen heute das Thema in einem zweiten Teil vertiefen, indem wir jetzt auf das Schicksal einer jüdischen Familie, die in dieser Zeit im nahegelegenen Ort Oberroden, einen Ortsteil vom heutigen Rödermark, gelebt hat, näher eingehen. Dabei wollen wir konkret das Schicksal von Rosel Hecht, die Tochter von Bertha und Moritz Hecht, genauer betrachten. Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Frau Christiane Mohrmann und Herrn Oliver Nedelmann, herzlich willkommen bei Rheinland Extra.
Hallo. Dankeschön.
Stellen Sie sich doch bitte unseren Hörern kurz vor und erläutern Sie dabei auch Ihren Bezug zu Rosel Hecht. Ich denke, wir fangen mit Ihnen an.
Ja, mein Name ist Christiane Mohrmann. Ich bin in Oberroden geboren und habe bis zu meinem 21. Lebensjahr hier gewohnt, war dann für 30 Jahre woanders und bin relativ spät hier wieder zurückgekommen. Und ich kannte als Kind noch die einzige jüdische Familie, die in den 20er, 30er Jahren hier in Oberroden gelebt hat. Meine Eltern waren mit dem einzigen Überlebenden befreundet. Und als ich wieder hierher kam, gab es schon Bemühungen, Stolpersteine für diese Familie zu verlegen. Und das war natürlich dann sofort mein Thema und dann habe ich mich der Initiative angeschlossen, oder wir haben sie erst gegründet dann zusammen mit dem Oliver Nedelmann und Norbert Korbabus haben wir die Initiative Stolpersteine in Rödermark gegründet und dann auch Stolpersteine für die Familie Hechtkahn verlegt.
Ja, Herr Nedelmann, jetzt dürfen Sie sich vorstellen.
Ja, Oliver Nedelmann, früher Theater und Nedelmann oder immer noch so ein bisschen Theater und Nedelmann und Christian und ich kennen uns also schon aus Schulzeiten und ja, waren also auch bei diesem Thema einfach sehr schnell sehr nah beieinander. Und dass wir die Initiative gegründet haben, hat Christiane gerade erzählt. Das war dann 2013, also mittlerweile auch schon 13 Jahre her. Und es hat dann in der Folge verschiedene andere Aktionen gegeben, also die Verlegung von Stolpersteinen in Urberach und Gedenken der alten Synagoge. Und im letzten Jahr war der 100. Geburtstag von Rosel Hecht. Am 8. November 2025 wäre sie 100 Jahre alt geworden. Ja, das ist natürlich immer noch ein stolzes Alter, aber es gibt genügend Leute, die 100 Jahre alt werden. Insofern war uns das ein besonderes Anliegen, nicht nur eine Gedenkfeier zu machen, sondern wirklich auch eine Geburtstagsfeier. Und das ist uns dann bei einer sehr schönen Aktion im November gelungen und in diesem Jahr stand dann also die Eröffnung von Rosels Weg an, die jetzt also vor ein paar Wochen vonstatten gegangen ist. Mit Schautafeln, mit einer Instagram-Reel-Serie haben wir eine ganze Menge gemacht.
Wie sah das Leben von Rosel Hecht denn in Oberroden aus 1925, wenn wir 100 Jahre jetzt haben? Wäre das Jahr 1925 in Oberroden, wie sah das Leben denn dort aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit der haben wir uns ausführlich beschäftigt, weil uns klar war, wenn wir Rosel darstellen und ihr wirklich sehr kurzes Leben näher bringen wollen, dann muss es immer auch darum gehen, zu zeigen, wie war Oberroden damals. Auch um den Bezug herzustellen und die Menschen dafür zu interessieren, diesen Weg von ihr auch mitzugehen. Wir haben viel recherchiert dazu. Vieles war natürlich auch vorher schon bekannt, aber es gab auch Dinge, die wir jetzt ganz neu entdeckt haben, wo wir uns auch Hilfe geholt haben bei Mitbewohnern, die das einfach irgendwie noch besser wussten. Also das Oberroden der 20er und 30er Jahre, das war sehr arm. Es war geprägt von landwirtschaftlichen Betrieben. Die Männer sind zum größten Teil tatsächlich irgendwohin noch arbeiten gegangen und haben im Nebenerwerb dann die Landwirtschaft betrieben. Also das heißt, die Männer waren tagsüber außer Haus, haben irgendwo gearbeitet in Industriestädten, also Offenbach, Frankfurt oder auch Darmstadt. In Oberroden selbst gab es auch ein paar Betriebe. Und die Frauen haben sich um den Haushalt und die Kinder gekümmert und um die Landwirtschaft und um das Vieh. Und haben teilweise auch noch nebenbei gearbeitet. Wir hatten zwei, glaube ich, Fabriken, die sich mit Hutstoffherstellung beschäftigt haben. Da haben die Frauen oft gearbeitet, abends, wenn die Kinder im Bett waren, als sogenannte Schnipplerinnen. Also das Leben war hart damals, aber natürlich auch in anderer Hinsicht unbeschwerter, ne? Also die Natur hatte einfach einen höheren Stellenwert. Das war idyllisch und ländlich. Allerdings, die politischen Verhältnisse haben ja sehr schnell zugeschlagen in den 20er und 30er Jahren, was dann auch dazu geführt hat, dass sich das rasant verändert hat. Zum einen die industrielle Revolution, die dann auch in Oberroden ankam. Man hatte Strom, man hatte irgendwann auch fließend Wasser. Das war das eine, aber das andere waren auch die politischen Verhältnisse, die sich da sehr stark verändert haben. Und da wurde schon vieles auf den Kopf gestellt. Also Lerninhalte in der Schule waren plötzlich andere, Vereine wurden anders aufgestellt, da gab es eine Menge an Veränderung und Unsicherheit.
Gibt es konkrete Sachen für die Familie Hecht, wie deren Alltag aussah?
Sie betrieben ein Schuhgeschäft in der Frankfurter Straße 15 und man kann sich das vorstellen, dass es ein relativ kleines Häuschen war mit einem Ladenlokal. Man ist also erst zwei Stufen nach oben, um dann also drei, vier Stufen nach unten zu gehen. Und wie sich das damals so gehörte, das war keine Selbstbedienung, sondern dann hat man gefragt, dass man also gerne irgendwie einen Lederschuh in der Größe 37 haben wollte. Und dann wurde der irgendwo vorgekramt und dann konnte man das anprobieren. Hinter diesem Ladenraum gab es also dann die Küche und das war der zentrale Raum des Hauses. Der war auch im Winter geheizt. Dort saß man beisammen. Es gab eine steile Treppe nach oben, da gab es vier kleine Zimmer und da lebte dann die gesamte Familie drin. Und das war bei der Familie Kahn-Hecht genauso wie bei vielen, vielen anderen Familien, dass in so einem kleinen Häuschen also durchaus 10, 12 Leute wohnten. Also dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hatte, war damals also eher die ganz, ganz, ganz große Ausnahme. Christian hat das eben schon angesprochen, also das Erste, was man also irgendwie so hatte, war Telefon in Oberroden und in Urbach. Aber das heißt natürlich nicht, dass jeder ein Telefonapparat hatte, sondern das gab es dann in der Bürgermeisterei und vielleicht noch beim nicht vorhandenen Arzt. Also einen Arzt gab es damals auch noch nicht, aber bei 2, 3 wichtigen Leuten. Dann das Nächste, was kam relativ gleich Anfang der 30er Jahre, war fließend Wasser. Wir reden nur vom Wasser ins Haus. Kanalisation gab es erst ab den 50er Jahren. Das heißt, man musste immer noch, wenn man aufs Klo wollte, runter über den Hof. Da gab es dann das Plumpsklo. Und Strom kam also auch Anfang der 30er Jahre. Der Strom kam relativ schnell dann doch irgendwie in alle Häuser und damit auch sehr schnell das Radio. Das Radio war also eine gewollte Erfindung. Das war für die Nazis wichtig, dass sie ihre Propaganda machen konnte. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass also in den 30er Jahren wirklich die allermeisten Familien dann ein Radio hatten.
Jetzt gab es ja auch noch einen jüngeren Bruder von Rosel, den Jakob oder Jackie. Was weiß man über den?
Also da möchte ich als erstes mal sagen, er wurde Jacky genannt, er hieß Jacky. Jakob. Ja, das Jacky geistert so herum, aber tatsächlich war es der Jacky. Der war 2 Jahre jünger als Rosel und ist früher als sie schon nach Frankfurt gebracht worden von der Mutter. Wir vermuten, er war das schwächere Kind, wurde auch gehänselt ein bisschen in der Schule und hat eher dann die aufkommende antijüdische das Gespür abbekommen, ne? Also das hat uns ein Zeitzeuge erzählt, ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war nicht für diese Aktion, er ist inzwischen verstorben, aber dessen Bruder war mit ihm befreundet und er erzählte uns, dass es so ein doch ein etwas schwächliches Kind war, dem immer die Rotznase lief, so hat er es uns erzählt. Und es ist also bekannt, dass er auf dem Schulweg gehänselt wurde und offensichtlich hat die Mutter gedacht, es ist besser erstmal ihn in die vermeintliche Sicherheit der Großstadt zu bringen. Oder aber auch, richtig Einwand von Oliver, weil er der Junge war und man einfach versucht hat, die Jungen eher zu schützen als die Mädchen.
Was weiß man über den Vater? Also die Mutter ist Bertha Hecht und der Vater ist Moritz Hecht.
Salomon Hecht. Man weiß über ihn tatsächlich sehr wenig. Wir wissen zum Beispiel, dass erst Rosel zur Welt kam und dann wurde geheiratet. Es gibt Fotos von Rosel und von Jacky im Kindergarten. Das sind sehr eindeutig Geschwister.
Von 2 Eltern.
wenn war es immer der gleiche Vater. Aber man weiß relativ wenig. Er kam aus der Tschechoslowakei und wie es so schön hieß, die Ehe soll nicht glücklich gewesen sein. Er ist dann 35 wieder in die Tschechoslowakei gegangen und damit verliert sich auch bei ihm die Spur.
Kurzer Einwand, wir wissen auch gar nicht, wo die beiden sich kennengelernt haben. Also üblicher wäre es ja wahrscheinlich gewesen, man hätte sich im jüdischen Milieu hier in der Umgebung umgeschaut, aber wo der herkam, dieser Salomon Hecht, das ist uns bis jetzt nicht gelungen aufzuspüren.
Ja, jetzt hatten Sie ja auch schon erwähnt, dass sich die politischen Zeiten geändert hatten und bei der Familie Hecht hat sich eben diese politische Veränderung doch auch stark ausgewirkt. Besonders eben die Pogrome, die 1938 eben waren. Aber davor gab es ja auch schon Einmischungen, heftige Angriffe. Wie sah das aus? Was ist da passiert?
In Oberroden muss man erst einmal sagen, das ist eine sehr klare katholische Landbevölkerung, die grundsätzlich nicht nationalsozialistisch eingestellt war. Die Wahlergebnisse selbst also in der Märzwahl 1933 waren also hier für die Nazis überhaupt nicht gut. Jetzt kommt aber das große Aber. Natürlich gab es bestimmte Ressentiments und Einstellungen im Antikommunismus, sodass also die nationalsozialistischen Parolen danach hier wirklich sehr fruchteten. Es gibt in Oberroden, auch dokumentiert schon im April 1933, also Boykottaufruf für dieses eine Geschäft, also so wahnsinnig viel war es nicht. Der Marktplatz wurde schon mal gleich in Adolf-Hitler-Platz umbenannt. Also auch hier gab es sehr schnell die Bemühungen, das umzukrempeln auf ein nationalsozialistisches System hin. Das ist immer von oben gekommen. Man muss das wirklich sagen, das ist von Berlin dann also nach unten dividiert worden in Oberroden, wie in allen anderen Orten auch. Und man wird jetzt hier in Oberroden sowohl die Geschichten finden, dass es mutige Menschen gab, die auch sich dagegen gestellt haben. Aber es gibt auch die Geschichten, dass also eben die Vorteile ausgenutzt wurden. Da wurde geplündert, das war dann also die Reichskristallnacht. Und ja, da lagen halt die Schuhe auf der Straße und dann hat man halt mal ein paar mitgenommen. Das wird man hier wie in allen anderen Orten auch finden. Ein Satz vielleicht noch zu der Geschichte von Jacky und Rosel. Also Rosel ist dann eben auch nach Frankfurt gekommen, in einem anderen Kinderheim untergebracht. Und Jacky ist dann also mit einem Kindertransport nach Palästina gekommen, während Rosel 1941 dann deportiert wurde und also höchstwahrscheinlich in Minsk dann ermordet worden ist. Ist Jacky nach Palästina gekommen, ist als britischer Soldat wieder nach Oberroden gekommen und hat sich also sein ehemaliges Haus angeguckt und dann fängt also quasi die zweite Geschichte an. Jacky ist über die Jahre immer wieder nach Oberroden gekommen und dadurch hat dann, das ist das, was Christian am Anfang gesagt hat, eben auch die Familie Murmann mit Jacky Hecht zusammen Partys gefeiert und gekocht und Ausflüge gemacht. Das war also eine rege Geschichte, die dann also die Nachkriegsjahre geprägt hat.
Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, Rosel ist also auch nach Frankfurt gekommen und ist von Frankfurt aus deportiert worden, 1941, soweit ich das jetzt gefunden habe. Und man nimmt an, man weiß es ja nicht sicher, dass sie entweder in Minsk oder in Mali, Trostine, umgekommen ist. Wie kommen wir zu der Erinnerung jetzt an die Familie Hecht? Sie hatten ja schon einiges erwähnt. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Wie wird heute in Rödermark an Rosel Hecht, an die Familie Hecht erinnert?
Auf sehr vielfältige Weise. Es gibt die Stolpersteine vor der Frankfurter Straße, die also für Rosel und für Jacky, für die Mutter, für die Großmutter und den Onkel dort liegen. Übrigens ein Haus weiter gibt es jetzt einen weiteren Stolperstein für Anna Schallmeier, die ein Euthanasieopfer gewesen ist. Und das ist also die Aktion, die 2013 hier stattfand. Und jetzt mit Rosels Weg, man kann das auch in heutigen Zeiten mit www.roselsweg.de wunderbar nachgucken, gibt es also die Möglichkeit, ihren letzten Weg von der Frankfurter Straße 15 zum Bahnhof nachzuvollziehen, mit verschiedenen Beiträgen zum dörflichen Leben der damaligen Zeit. Und dann gibt es darüber hinaus also eine Instagram-Reel-Geschichte, die man auch auf der Homepage nachgucken kann, die sich also mit Rosels weiterem Schicksal beschäftigt. Das sind fiktive Tagebucheinträge, also die so gewesen sein können, aber natürlich wissen wir das nicht ganz genau.
Ja, ich habe mir das angesehen und war also begeistert, wie kreativ das Ganze ist. Es ist wirklich empfehlenswert, sich das mal auch mal im Internet anzugucken. Jetzt gibt es ja häufig, man hört da immer wieder Äußerungen auch wie, ich will davon nichts mehr wissen. Das ist doch längst Geschichte, an der ich nicht beteiligt war. Was antworten Sie auf diese Äußerung?
Also da muss ich nochmal ausholen, als wir anfingen 2013 die Stolpersteine zu verlegen, gab es ein paar Jahre vorher schon immer mal wieder Bemühungen, das zu machen. und wurde immer wieder zurückgestellt, weil angeblich die Nachfahren der Täter noch leben und oder derjenigen, die an den Häusern, an denen die Stolpersteine verlegt werden sollen, denen man das nicht zumuten kann. Genau. Das waren so die Vorbehalte, die wir in den 10er-Jahren hatten und davor. Aber mit der Verlegung der Stolpersteine 2013 haben wir schon gemerkt, dass das Interesse sehr groß ist. Wir haben damals wirklich einen Zug der Menschen durch Oberroden gehabt, die vor dem Haus sich getroffen haben und die dann mit uns zum Ort der Gedenkveranstaltung gelaufen sind. Das hat uns damals schon überwältigt, wie groß das Interesse ist. Und wir haben dann auch jährlich den Geburtstag von Iyaki gefeiert. Es wurde ein Mandelbäumchen gepflanzt hier in der Grünanlage und da treffen wir uns einmal im Jahr zu seinem Geburtstag. Die Stimmen, die sagen, wir wollen davon nichts mehr wissen, die sind nach meinem Dafürhalten wirklich weniger geworden. Entweder interessiert man sich überhaupt nicht dafür, dann lässt man das sein, oder aber man sagt, das ist eine interessante Geschichte, die gehört zu uns und da wollen wir uns auch informieren drüber.
In Oberroden ist das genauso, wie Christiane das dargestellt hat. Und das, ansonsten ist es natürlich eine große Diskussion, wie man mit Erinnerungskultur insgesamt umgeht. Und natürlich ist es vollkommen klar, dass wir, die wir jetzt hier am Tisch sitzen, nichts mit den Nazi-Verbrechen zu tun haben. Wir sind aber alles Erben davon. Wir stehen alle in einer Traditionslinie. Und wenn ich, um es jetzt mal in dem Bild zu bleiben, wenn ich ein Haus erbe, muss ich mich damit auseinandersetzen, wie der Wert dieses Hauses zustande gekommen ist. Und wenn an diesem Haus Blut klebt, um das mal so zu sagen, dann sollte ich das mindestens wissen. Insofern stehen wir einfach in der Tradition und in meinen Augen eben in der Notwendigkeit, damit wir uns damit beschäftigen, abgesehen davon, dass wir, so schwer es auch manchmal fällt, aus Geschichte lernen können.
Ja, es ist eine sehr vielfältige in der Erinnerungskultur hier. Das habe ich auch so empfunden, als ich recherchiert habe. Kann man vielleicht sagen, dass jetzt die Erinnerung sehr wichtig ist, weil die Rosel in unserer Erinnerung ja eigentlich weiterlebt. Auch dieses fiktive Tagebuch ist ja sozusagen ein Weiterleben, wie es hätte sein können. Und das ist, finde ich sehr interessant, weil dadurch ist sie eben nicht komplett weg, sondern sie ist eben noch da. Wir haben ja nun leider auch wieder sehr reaktionäre, autokratische Tendenzen in unserer Bevölkerung, was ich bin Jahrgang 46, schon so nicht mehr hätte vorstellen können. Aber es ist so. Und das finde ich bedenklich. Können wir was dagegen tun, wenn wir jetzt hier die Erinnerungskultur haben, wenn wir das Schicksal von Rosel und ihrer Familie in Erinnerung haben? Gibt es eine Art Lehre für oder eine Schablone für das, was wir machen können?
Ich fürchte, nein. Um das ganz klar zu sagen, ich glaube, das sind Veranstaltungen, die in einem gewissen Kreise bleiben. Diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, die sich damit wirklich emotional auseinandersetzen, sind vielleicht in einer gewissen Weise gefeit davor, einfach so dahin zu reden. Aber auch mit den Schülern, mit denen ich jetzt im Rahmen dieses Projektes gearbeitet habe, 9. und 10. Klassen, die waren dabei und die haben sich sehr für Rosel interessiert und für ihr Schicksal. Aber auch da möchte ich nicht ausschließen, dass jemand in 3 oder in 4 Jahren eine entsprechende Partei wählt, die sich dafür nun überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, das sind sehr, sehr unterschiedliche Diskussionen. Wir müssen es an der Oberfläche behalten. Wir dürfen nicht dahin kommen, dass die Sachen verdrängt werden. Sie müssen sichtbar bleiben und dann muss man hoffen, dass sich insgesamt das Klima in diesem Land wieder etwas zum Positiven in unseren Augen dreht.
Ja, Oliver hat es ja schon gesagt, man kann aus Geschichte lernen. Das stimmt zum Glück. Aber leider wird es nicht allzu oft gemacht. Und deswegen denke ich auch, es ist wichtig, was wir hier und andere natürlich auch machen mit dieser Erinnerungskultur, das lebendig zu halten und Bezüge zu heute herzustellen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also das ist uns auch aufgefallen, als wir jetzt 100 Jahre zurückgeblickt haben. Erstens mal, wie schnell das ging, dass sich der Ort politisch komplett gewandelt hat, obwohl man hätte denken können, die Leute sind eher gefeit dagegen. Es ist unglaublich schnell gegangen. Da hat man richtig Angst bekommen, wenn man sich die heutigen Verhältnisse anguckt, ne? Also das ist wichtig, das klar zu machen. So kann's gehen oder so ist es damals gegangen. Was jeder daraus zieht, also das muss er selbst tun. Natürlich kann man hoffen, man ist eher gefeit, je mehr man weiß, je mehr Informationen man hat, desto eher ist man gefeit, falsche Informationen auf den Leim zu gehen. Aber das Traurige ist natürlich auch, dass die Dinge komplett getrennt werden und man sagt, ja, das eine ist wichtig, aber das andere ist jetzt unsere heutige Zeit und hat nichts mehr miteinander zu tun. Und wir hoffen, dass uns das gelungen ist, das ein Stück miteinander zu verbinden.
Ich finde das sehr schön, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich glaube, dass die Nachhaltigkeit dieses Projektes jetzt von Rosels Weg so gegeben ist, weil wir haben mit den ganz altmodischen Schildern, die man jetzt in Overoden angucken kann und ein bisschen was darüber lernt, wie ist der Strom und wie ist das Radio nach Overoden gekommen? Wie war es hier mit der Landwirtschaft? Wo haben die Leute gearbeitet? Wie sah das Wohnen aus? Das sind so ganz basale Geschichten. Und auf der anderen Seite haben wir die Jugendlichen, die jetzt über die Instagram-Reel-Geschichten sich scheinbar sehr real mit Rosel auseinandersetzen können. Und ich denke mal, dass diese Schere ganz gut funktioniert. Und jetzt haben wir noch einen schönen Radiobeitrag. Also vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben.
Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für das Gespräch und wünschen noch weiter erfolgreiche Arbeit in diesem Rahmen.
Vielen Dank.
Danke.
Am Schicksal von Rosel Hecht, ihrer Familie und dem der ZwangsarbeiterInnen wird deutlich, welche Facetten und Ausmaß staatlich organisiertes Unrecht haben kann.
Es gibt auch heute Länder, wie zum Beispiel den Sudan, in dem Kinder und deren Familie durch einen rassistisch motivierten Krieg leiden und sterben. Die Ursachen ähneln sich fatal mit denen von Rosel Hechts Schicksal. Überhebliches Machtstreben, rassistischer Dünkel gepaart mit Hass und Gier. Für uns alle stellt sich die Frage, was nützt uns der Blick auf die Rückseite des Mondes, wenn die Kinder dieser Welt keine Zukunft haben?
Denkmäler wie die Rosels Weg, die Stolpersteine in Overoden und die Gitterkörbe vor der Antoniskapelle in Messel sind wichtige Eckpunkte einer Erinnerungskultur, zugleich sind sie aber auch Mahnmale für zivilgesellschaftliches Versagen. Wir haben das Privileg, dass wir aus der Gegenwart in die Vergangenheit zurückblicken können. Die Pflicht, die daraus entsteht, ist verantwortungsvolles Handeln als Voraussetzung für eine gute Zukunft.
Zum Schluss noch eine Bemerkung in eigener Sache. Der 5. Mai 2026 war der Tag des Lokaljournalismus. Hierbei recherchieren Journalisten Ereignisse vor Ort und bereiten diese fachgerecht für die Medien auf. Sie sind damit ein wichtiger Baustein der Meinungsvielfalt in einer demokratischen Gesellschaft. Unser Magazin Radarland Extra existiert seit 5 Jahren und wir versuchen darin, allgemeine Themen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft lokal herunterzubrechen. Das ist ein hoher Anspruch, zumal wir beide ehrenamtlich arbeitende Amateure sind. Wir sind damit ein kleines Rädchen im großen Räderwerk des Lokaljournalismus. Darauf sind wir auch ein bisschen stolz und freuen uns immer wieder auf eine Rückmeldung.
Yeah.
Das war's für heute. Wir freuen uns über ein Feedback per E-Mail an land@radiodarmstadt.de.
Wir hören uns wieder am Sonntag, den 14. Juni 2026 von 17 bis 18 Uhr.
Also immer am zweiten Sonntag des Monats. Tschüss!
Radarland Extra.